Im vergangenen Sommer, jetzt ist er ja nun wirklich, na nicht ganz, aber fast vergangen. Also in diesem Sommer war ich im Urlaub mit Freunden und meiner Frau zwischen Berlin und Spreewald. Der Sommer ist ja die Jahreszeit, wo wir die Früchte genießen, wo wir in schmackhafte, reife Früchte beißen und uns davon ernähren und manchmal so merken, ah, so schmeckt hier das Leben, das macht Lust auf mehr. Bei unserer Tour, Radtour durch den Spreewald, dachte ich, hier musst du einen gemischten Spreewald-Gurkenteller essen. Und bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ah, so schmeckt hier das Leben. Und ich habe mich in den letzten Monaten gefragt, wie schmeckt der Glaube? Wie schmeckt der Glaube? Und mich hat sehr beschäftigt das Bibelwort aus Galater 5, Vers 22 und 23a. Und das möchte ich gerne mit euch heute Morgen teilen. Wenn das mit der Folie klappt, genau, dann seht ihr das hier, dieser Vers von Paulus im Galaterbrief, wo er schreibt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Passt diese Frucht noch in diese Welt? So habe ich mich gefragt. Seit dem Sommer leben wir ja weltweit in einer Zeit der Eskalation, in einer Zeit zunehmender Gewalt. Wir bekommen mit, und es kommt uns näher als je zuvor, bestialisches Abschlachten von Menschen. Bittere Kämpfe, Hass. Auch der Konflikt zwischen den Terroristen des Islamischen Staates und Jesiden, zwischen Christen und Muslimen, zwischen Menschen, trägt sich hier bis nach Deutschland. Wo die eigene Sache, der eigene Wahrheitsanspruch den Blick für den anderen verengt, verschließt, werden wir blind für das Anliegen, für das Leiden anderer Menschen und letztlich für ihr Leben. Ich finde, es geschieht in diesen Monaten so etwas wie eine Dehumanisierung, eine Entmenschlichung. Und das geschieht eben nicht nur in der großen Politik oder in unseren Asylheimen, sondern das geschieht in unserem Alltag. Als wir nach Berlin fuhren, einen Tag in Berlin verbrachten, waren wir kaum angekommen, hatten geparkt, waren zu viert auf dem Weg auf den Bürgersteig und einer von uns war noch nicht ganz auf dem Bürgersteig, sondern noch so ein Stück auf dem Radweg. Und das erste Wort, was wir in Berlin hörten, war von einer Radfahrerin: Scheiß Touristen. Als ich nach Hause kam, las ich in der damals aktuellen Zeit im Zeitmagazin von einem Berliner Redakteur: An einem guten Tag erreiche ich mein Büro und bin dabei auf meinem Fahrrad nur ein- bis zweimal im Vorbeifahren Arschloch genannt worden. Meistens, weil ich zu langsam bin. Ich fühlte mich nicht mehr so alleine, aber mir wurde deutlich, wie das auf unseren Straßen, in unseren Bahnen, in Schulen, in Betrieben eine unglaubliche Aggressivität immer wieder auftaucht. Ein Misstrauen gegen andere, Rechthaberei, Verbitterung und Vereinzelung. Und manchmal erleben wir das auch in Gemeinden. Vielleicht noch nicht so sehr mit diesen Worten, vielleicht noch nicht so offen, aber doch oft ganz schön unterschwellig. Ich glaube, dass wir diese Frucht des Geistes in dieser Welt, in unseren Gemeinden, in unserem Leben mehr denn je brauchen. Wir sehnen uns nach dieser Frucht. Bemüht euch darum, sagt Paulus an anderer Stelle. Aber nun ist es bei den Früchten so und auch bei der Frucht des Geistes ist das nicht anders. Frucht braucht Zeit, braucht Nahrung, braucht Pflege, um wachsen zu können, um reifen zu können. Zeit, Nahrung, Pflege. Bis Früchte reifen, braucht es einen langen Prozess. Es braucht Zeit. Das klingt banal, ist es aber nicht. Dass wir Frucht wachsen lassen, auch geistliche Frucht wachsen lassen. Paulus spricht hier von der Geduld. Jetzt habe ich ja nun gehört, in Rheinbach haben Mitglieder und Gemeinde viel Geduld miteinander. Also wenn das so ein halbes Jahr und länger dauert mit der Gemeindeaufnahme, davon muss ich euch jetzt, glaube ich, da nicht so viel erzählen. Aber ich habe immer wieder auch damit zu kämpfen. In der Bibel das Wort, das griechische Wort Makrothymia, Makro, groß, lang, macht auf diesen Aspekt der Geduld aufmerksam. Es braucht langen Mut, lange Zeit. Ich erinnere mich noch als Jugendlicher, da waren wir so 14, 15, 16 in der Schule, da wollten wir Jungs zumindest, zu der Zeit war das so, gerne, dass uns endlich Barthaare wachsen. Ja? Also das Männliche zeigte sich da im Bart und wir wollten nun, dass Barthaare wachsen. Und es gab einige, ich gehörte dazu, da ging das nicht so schnell, andere, da sah man das schon, die waren dunkler, dann sah man schon so die ersten Stoppeln oder den ersten Flaum. Und wir haben überlegt, was kann man da machen? Wir haben verschiedene Sachen erwogen und auch ausprobiert. Das will ich euch jetzt gar nicht erzählen. Da gibt's die kuriosesten Dinge. Und eines Morgens kam ein Freund von mir und sagte, ich weiß jetzt, wie es geht. Und wir alle gespannt. Sag, wie? Ihr müsst einfach nur drücken. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dieser Unsinn. Manchmal sind wir Menschen so, auch bei der Frucht des Geistes. Wir meinen, wir müssen drücken oder rausziehen. Es muss doch schnell gehen. Aber es geht nicht so schnell. So funktioniert es nicht. Frucht lässt sich nicht machen, sondern Frucht wächst. Ich glaube, die Bibel spricht ganz bewusst immer wieder von der Frucht des Geistes, von der Frucht, die Gott durch uns hervorbringt. Es ist nicht machbar. So sehr wir planen und tun und uns einsetzen, Frucht wächst von innen heraus. Und deshalb braucht Frucht Zeit. Und deshalb das erste Paradox, mit dem wir zu tun bekommen im christlichen Glauben. Wer im Glauben wachsen will, wer im Glauben weiterkommen will, muss sich hinsetzen. So wie Maria sich zu den Füßen von Jesus gesetzt hat. Jesus zuhören, auf sein Wort lauschen, auf Gott und sein Wirken schauen, sich davon erfüllen lassen. Christsein heißt, ich höre auf, der Macher meines Lebens zu sein. Das Heil, der Glaube, die Erfüllung, es ist Gottes Wirken an mir, Gottes Wirken an uns und es kommt darauf an, diesem Wirken Raum zu geben. Das fängt schon beim Bibellesen und beim Gottesdienst an. Manche Christen schlagen die Bibel auf und lesen oder kommen in einen Gottesdienst und hören zu und fragen sich nur, was bringt mir das? Was bringt mir das für morgen, für die nächste Woche, für diesen Tag? Eine wichtige Frage, keine Frage. Aber wer die zuerst und zu schnell stellt, ist so wie mein Freund, der die Barthaare rausdrücken will. Es braucht Zeit. Frucht wächst. Wer im Glauben weiterkommen will, muss sich zunächst hinsetzen. Immer wieder hinsetzen, zu den Füßen von Jesus und auf ihn hören. Auf Gottes Wirken achten. Die Frucht des Geistes ist ja die Frucht des Geistes Gottes. Also ist es Frucht, die von Gott kommt, nicht von uns. Sie kommt durch Gottes Wirken und sie kommt bei Gott von innen, aus seinem Wesen. Die Frucht des Geistes, sein Wirken, sagt etwas aus, wer und wie Gott ist. Und ich fand es spannend, diesen Bibelvers mal so zu lesen. Was sagt er uns über Gott? Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und das ist ja nach meiner Überzeugung der kühnste, ja, der tollkühnste Satz der Bibel, dass sie uns sagt, dieser Gott ist pure Liebe. Gott ist die Liebe. Bei Gott können wir lernen, was es heißt, zu lieben, nicht umgekehrt. Die Liebe ist hier sozusagen der Überbegriff. Und diese Liebe Gottes, diese überströmende Liebe wird deutlich in seiner Freude, in seiner unbändigen Lebensfreude, In seiner Freude schafft er die Welt. Und er erfreut sich seiner Schöpfung, davon sprechen manche Psalmen. Und diese Freude lässt er sich auch von uns Menschen nicht nehmen. Gottes Lebensfreude, Gottes Freude am Leben, Gottes Freude an seiner Schöpfung lässt er sich nicht nehmen. Und er schafft Frieden. Ein Frieden, der wirklich verwandelt. Ein Frieden, der wirklich hält. Das Alte Testament erzählt uns von dem Shalom, von dem friedvollen, heilvollen Zustand, den allein Gott seinem Volk schenken kann. Und Paulus schreibt in Philipper 4, der Friede Gottes, der Friede, der durch Christus geschaffen ist, ist höher als alle Vernunft. Paulus sagt nicht, er ist niedriger als alle Vernunft, sondern höher. Krieg und Gewalt sind niemals Akte der Vernunft. Es mag Situationen geben, wo man sich anders nicht zu helfen weiß, um Leben zu schützen, um Gewalt anzuwenden. Aber es ist niemals die Vernunft Gottes. Sein Friede ist höher. Er ist geduldig, er ist freundlich und er trägt mit Langmut die Irrwege seines Volkes. Gott ist freundlich und er schenkt uns seine Güte. Er steht treu zu seinen Verheißungen und mit Sanftmut zieht er in Jesus Christus bei seinem Volk ein. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber wie ist es bei Gott mit der Selbstbeherrschung? Er verzichtet darauf, von seiner Allmacht Gebrauch zu machen und die Menschen zu vernichten, die am göttlichen Maßstab der Liebe scheitern, die immer wieder schuldig werden, die gegenüber dem heiligen Gott unheilig sind und die Gottes Herrlichkeit, wie die Bibel es sagt, verloren hat. Sondern in Jesus trägt er, vergibt er, schenkt er neues Leben. Das ist der bleibende Wurzelgrund, das ist die Nahrung, das ist das Licht, das ist das Wasser, das wir zum Glaubenswachstum brauchen. Das ist das, was Gott einbringt, das, was er mitbringt und das, was er in uns hervorbringen will. Die Liebe Gottes, sagt Paulus im Römerbrief, ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist das, was er bei uns einbringt und was er in uns hervorbringen will. Ausgegossen in unsere Herzen. Die Bibel denkt sehr leiblich, wenn sie von geistlichen Dingen spricht. Ausgegossen in unsere Herzen. Wir kennen Kopf und Bauch. Durch die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung wissen wir, dass im Kopf sich mehr abspielt als das, was wir unter Kopf verstehen, den Verstand, die Klugheit. Aber wir unterscheiden zwischen Kopf und Bauch. Das, was im Kopf geschieht, was wir intellektuell durchdringen, das, was im Bauch geschieht, unsere emotionale Gestimmtheit gerade, muss ins Herz, um wirklich in der Mitte zu sein, um durchdrungen zu sein von Gottes Liebe. Also es reicht nicht aus, dass etwas im Kopf ist oder im Bauch ist, sondern es in unser Herz kommt und es dort erfüllt wird mit der ausgegossenen Liebe Gottes. Ich betone das deshalb, weil gerade heutzutage manche Herz und Bauch verwechseln. Verliebt sein mit Liebe, spontane Gefühle schon mit dem, was Gott mir sagt. Der Bauch ist wichtig, der Kopf ist wichtig, aber entscheidend ist das Herz. Der Ort, der das Zentrum ist unseres Lebens, der Ort, wo Gott uns erfüllen, prägen und verändern will. Gottes Wirken und unser Beitrag. Wie ist es nun mit uns? Mit der Frucht des Geistes. Gehen wir kurz mit einigen dieser Worte den Weg im Vers zurück. Selbstbeherrschung. Enkrateia, sich selber in Macht, sich selber in Kraft haben. Wir kennen das als Christen. Selbstbeherrschung, das heißt, ich bin diszipliniert. Ich bemühe mich darum, beim Glauben, in meinem Alltag, mich selber zu beherrschen, Selbstdisziplin zu üben. Aber ich muss ehrlich sagen, da wo ich Menschen begegne, für die diese Art der Selbstbeherrschung sozusagen an oberster Stelle steht, schmeckt ihre Frucht oft bitter. Nicht lebensfroh. Und mir ist klar geworden, wenn die Bibel von Selbstbeherrschung spricht, meint sie natürlich auch Selbstdisziplin. Aber ich glaube, sie meint hier noch viel mehr. Es geht um die Frucht, die von Gott her wächst. Und deshalb das zweite Paradox. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das erste Paradox. Wer im Glauben weiterkommen will, muss sitzen bleiben. Jetzt das zweite Paradox. Selbstbeherrschung im geistlichen Sinne fängt damit an, dass ich mich selber loslasse. Selbstbeherrschung im geistlichen Sinne fängt damit an, dass ich mich selber loslasse. Dass ich mich selber ganz und gar Gott anvertraue. Nicht jetzt mit eiserner Selbstbeherrschung doch versuche, mich selber zu beherrschen, sondern die Herrschaft abzugeben an diesen Gott. Weil es für uns Menschen so schwierig ist zu verstehen im Kopf und zu fühlen im Bauch, hat Gott uns etwas gegeben, wo wir das am ganzen Körper spüren können. Die Taufe. In der Taufe geschieht nämlich genau das. Und deshalb finde ich sie so kostbar. Weil die Taufe schon in ihrem Akt deutlich macht, worum es beim christlichen Glauben geht. Und deshalb ist es so wichtig, ich weiß gar nicht, wie das bei euch mit Taufe jetzt läuft, aber mir ist es ein Herzensanliegen, das zu sagen. Taufe gehört an den Anfang des Glaubensweges. Ich erlebe es in manchen Gemeinden, auch in meiner eigenen Gemeinde, dass viele sagen so, naja, wenn der Glaube schon so ein bisschen gereift ist, also wenn das von der Frucht doch schon einiges da ist, wenn ich mich bewährt habe, dann lasse ich mich taufen. Das hat nichts mit biblischer Taufe zu tun. Biblische Taufe, sie steht am Anfang, da wo Glaube beginnt, da wo ich anfange zu vertrauen, noch so klein und zaghaft, dahin gehört die Taufe, weil sie Gottes gewisses Zeichen ist. Du gehörst zu mir. Meine Liebe will dein Herz erfüllen, will dein Leben prägen. Die Taufe macht das deshalb so deutlich, ich kann das jetzt hier ohne Wasser nicht so ganz nachmachen, aber sie macht einmal deutlich, Sie kennen das vielleicht auch von solchen Übungen, wer sich nach hinten fallen lässt, der muss Vertrauen mitbringen. Vertrauen, dass das, was hinter ihm ist oder der, der hinter ihm steht, ihn auffängt. Ich lasse mich los, ich lasse mich fallen. Und in der Taufe heißt das, ich lasse mich in den Tod von Jesus fallen. Ich werde mit ihm begraben. Das, was in meinem Leben nicht stimmt, was an Schuld da ist, was an Schmerzen da ist, was an Not da ist, wird in den Tod von Jesus gelegt. Er ist für mich, für mein Leben, für meine Schuld, für meine Krankheit gestorben. Und ich vertraue mich dahin an. Ich verlasse mich auf diesen Jesus. Und dann tauche ich neu auf und habe Anteil an der Auferstehung von Jesus, an einem neuen Leben, das sich noch nicht immer in meiner Wirklichkeit widerspiegelt. Aber ich habe Anteil an diesem Leben, das Gott in Christus begonnen hat. Deshalb möchte ich die vielleicht am Überlegen sind, ist das für mich schon dran mit der Taufe? Ausdrücklich ermutigen, wenn du angefangen hast, Jesus zu vertrauen, Jesus dein Leben anzuvertrauen, dann geh diesen Schritt. Es ist dein Bekenntnis, aber es ist vor allen Dingen das Bekenntnis Gottes zu dir. Du gehörst zu mir. Und dann geschieht das Eigenartige, wenn wir Selbstbeherrschung als sich loslassen auf Jesus hin verstehen, dann erwächst eine Freiheit zum Verzichten. Jemand hat gesagt, endlich kann ich tun und lassen, was Christus will. Das ist die neue Chance. Ich kann tun und lassen, was Christus will. Wow, plötzlich ist das möglich. Ich bin nicht mehr Gefangener meiner selbst, nicht mehr der Gefangener der anderen, sondern ich kann tun und lassen, was Christus, was Gott will. Die Bibel spricht hier von Frucht. Und ich habe bis vor kurzem, bis ich mich mit diesem Text nochmal so intensiv beschäftigt habe, immer auch, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht und euch, von den Früchten des Geistes gesprochen. Ja, das sind ja 9, die da aufgezählt werden, die Früchte des Geistes. Und dann ist mir erst mal aufgefallen, obwohl ich das sicherlich schon ganz oft gelesen habe, in Kommentaren und so weiter, hier steht die Einzahl, der Singular, die Frucht des Geistes. Und deshalb machen manche Übersetzungen, manche neueren Übersetzungen nach der Liebe einen Doppelpunkt. weil sie sagen, die Frucht des Geistes, das, was der Geist in uns hervorbringt, das, was dieser Gott, der selber die Liebe ist, in uns hervorbringt, ist Liebe. Doppelpunkt. Was heißt das denn, Liebe? Liebe heißt Freude, heißt Friede, heißt Geduld, heißt Langmut, Freundlichkeit. Es geht um eine einzige Frucht. Es geht um die Frucht der Liebe. Das ist also anders als bei den Gaben. Bei den Gaben, die der Geist gibt, ist eine unglaubliche Vielfalt, die sich einander ergänzt in einer Gemeinde. Aber die Frucht ist eine. Es ist wie eine innere Haltung, die geschenkt wird und die eingeübt wird. Frucht meint auch nicht bestimmte Charakterzüge. So, das mit der Geduld, das habe ich schon. Das mit der Freundlichkeit, das fehlt mir noch so. Das haben vielleicht die anderen. Also, dass manche so denken wie bei den Gaben, wir ergänzen uns, ja, ich bin der Gütige oder der Geduldige und du bist der Freundliche. Nein, es geht darum, dass das alles in uns wächst. Meine erste Dienststelle war in einer Dorfgemeinde. Da sind auch die freievangelischen Christen schon in vierter, fünfter, sechster Generation miteinander. Und dann passieren seltsame Dinge. Passieren auch schöne Dinge, aber auch seltsame Dinge. Da kennt man sich. Da kennt man sich auch im Alltag. Da kennt man den Garten und den Hinterhof des anderen, wörtlich und bildlich gesprochen. Und dann habe ich ganz oft folgenden Satz gehört, wenn es mit einem schwierig war, auszukommen, dann hieß es immer, der ist halt so. Den musst du so nehmen, wie er ist. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Den musst du halt so nehmen, wie er ist. Oder heute in Zeiten, wo wir stärker ich-bezogen sind, sagen wir den Satz auch in der Ich-Form, ich bin halt so. Ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Im Blick auf die Frucht des Geistes ist das eine ungeistliche Haltung. Gott will bei jedem diese Frucht hervorbringen. Diese ganze Frucht, diese reiche Frucht seiner Liebe. Dass jeder, der mit Jesus lebt, auch mit sanftem Mut lebt, sich nicht mit Ellbogen, Schimpfworten, mit Sturheit oder Streitlust durchsetzt, sondern langmütig ist. Dass er sich als treu, das heißt als verlässlich, als zuverlässig erweist. Dass er dem Guten nachstrebt und freundlich dem anderen begegnet. Das Wort von der Freundlichkeit eröffnet nochmal eine neue Dimension. Freundlichkeit hat viel mit Atmosphäre zu tun. Der ist mir freundlich gesonnen. Diese Gemeinde ist mir freundlich gesonnen. Das hat mit Atmosphäre und das hat mit Beziehung zu tun. Und das macht mich darauf aufmerksam, dass die Frucht des Geistes fast immer mit Beziehung zu tun hat. Mit Beziehung zu mir selbst und mit Beziehung zu anderen. Ich kann nicht für mich alleine freundlich, gütig und langmütig sein. Das kann ich mit mir sein und mit anderen. Die Frucht des Geistes wird geschmeckt, wird verkostet in der Gemeinschaft. Ich brauche auch die anderen. Es geht eben nicht nur darum, dass ich mich selber wahrnehme, sondern auch, dass andere mich wahrnehmen, damit ich nicht zu sehr der Selbsttäuschung erliege. Ja, ich sage, ich bin der geduldigste Mensch der Welt und die Frau an meiner Seite kann das nicht teilen, dann geht es nicht um eine Frucht, sondern um eine Einbildung. Es braucht Geduld. Geduld zum Üben, zum Pflegen, zum Zeitgeben. Frucht wächst nicht so schnell, aber sie wächst. Da, wo wir uns um sie kümmern, wo wir sie pflegen, und so erwächst dann auch in der Gemeinschaft ein tiefer Friede, ein Friede, der Streit heilen kann und eine unglaubliche Freude am Leben, wie sie der Schöpfer auch hat, eine Freude, die auch im Leide Bestand hat, eine Freude, die auch dann durchträgt, wenn es uns nicht so gut geht. Nicht, dass wir mit einer Freude alles wegdrücken, sondern dass wir eine tiefe Freude spüren, weil wir verwurzelt sind in Gott, egal was geschieht. So wächst die Liebe in all ihren Aspekten. Ihr seid jetzt unterwegs mit einem neuen Pastor. Da fängt man nochmal neu an und überprüft und guckt miteinander, was ist jetzt dran? Was sind die Programme der Zukunft? Was ist die Vision? Was ist das Leitbild? Was sind die Aufgaben? Wenn ihr danach fragt, worauf kommt es an, dann möchte ich euch zumindest für diesen Prozess mitgeben, achtet auf diese Frucht des Geistes. Achtet auf ihren Wurzelgrund in Gott, in Jesus Christus. Achtet gemeinsam auf ihre Pflege. Und dann wird Gott es euch schenken, dass ihr diese Frucht gemeinsam genießen könnt. Dass ihr von dieser Frucht leben könnt. Und dass Menschen hinzukommen, so wie ihr es ja auch erlebt, dass er mit ihnen diese Frucht teilt, dass sie erleben und schmecken, so schmeckt hier der Glaube. Dass dadurch Lust auf mehr entsteht. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Das zweite Zeichen, das Christus uns gegeben hat. Und ich freue mich sehr darauf, das mit euch jetzt gemeinsam zu feiern, ist eben das Mahl des Herrn. Schmeckt und seht, wie freundlich, wie langmütig, wie geduldig er mit uns ist, wie sehr er unsere Schuld getragen hat und wie sehr er unser Herz mit dieser unglaublichen Liebe erfüllen will. Ein unglaubliches Geschenk, eine Frucht, die wir miteinander und mit anderen teilen. Gott segne euch. Amen.